Einen schönen guten Morgen. Das Thema der Predigt habt ihr ja schon gehört. Zurück in das Obergemach. Ich möchte euch heute in den mit Polstern ausgelegten Obersaal mit hinaufnehmen. Ja, an diesem ersten grünen Donnerstag der Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Passah feierte, bevor er gekreuzigt wurde. Ja, lesen wir erstmal den Text in der Apostelgeschichte. Also, das ist die Parallelstelle, Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14. Da war Jesus gerade in den Himmel aufgefahren. Und dann heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Wir danken dir jetzt für dein Wort und wir bitten dich, oh Herr, ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deiner Vollmacht, dass du mich erfüllst mit Kraft und dass du deine Kinder empfindsam machst für dein Wort. Und dass du dein Wort segnest und jeden Einzelnen, der heute hier ist. In Jesu Namen. Amen. Ich werde heute diesen Text nicht auslegen. Diesen Text, den ich gerade gelesen habe, ich werde diesen Text so nicht auslegen, sondern darüber sprechen, was in diesem Obersaal, in diesem Obergemach passiert ist. Und ich lade euch dazu ein, in diesem Obergemach immer wieder zurückzukehren, um darüber nachzusinnen, was Jesus uns aufgetragen hat. Vor exakt 3 Jahren waren wir in Israel mit ein paar Leuten hier. Einige sind da, also die größte Kolonie sitzt hier an der Stelle. Wir waren in Israel und wir haben das ganze Land. Wir sind durch das ganze Land gereist und kurz vor der Anfahrt nach Jerusalem habe ich Michi gefragt, wie ist denn bisher die Reise für dich gewesen? Und der Michi hat angefangen zu erzählen und dann hat er etwas gesagt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Er sagte, und ich zitiere, die Bibel spricht von Israel als gelobtes Land, aber ich sehe hier nur Wüste und nichts Grünes. Hier wächst nichts, es ist alles trocken. Im Vergleich zu Europa, wo alles grün ist, ist das nicht meine Vorstellung vom gelobten Land. Außerdem gibt es ständig Unruhe und Kriege seit Jahrtausenden. Wie kann das ein gelobtes Land sein? Ja, das hat mich wirklich getroffen. Und ich musste zugeben, dass er recht hatte. Er hat recht. Es ist so. Ja? Also das, was er gesagt hat, hat mich zum Nachdenken angeregt. Und beim Nachdenken hat mir der Herr zwei Gedanken mitgegeben. Erstens, wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es immer etwas Gutes. Habt ihr das verstanden? Wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es immer etwas Gutes. Gott wird uns niemals etwas schenken, was nicht gut ist. Gott wird uns niemals etwas schenken, was uns schadet. Das passt einfach nicht zu seinem Wesen. Johannes sagt, Gott ist gut. Ja, er sagt, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und es ist so. Gott wird uns niemals etwas schenken, was uns schadet. Das passt einfach nicht zu seinem Wesen. Wenn er uns etwas schenkt, dann ist es immer etwas Gutes. So sagt die Schrift, es ist der Segen Gottes, der reich macht. Ja, es ist der Segen Gottes, der reich macht und eigene Mühe fügt ihm nichts hin, nichts hinzu. Gott sagte zu Israel, ich habe euren Vorfahren dieses Land versprochen. Ja, ich habe euch dieses Land versprochen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein sehr, sehr gutes Land. So heißt es in Numeri 14, Vers 7. Ja, und Josua und Kaleb sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Also zweimal sehr in einem Satz, das zeigt, dass das Land gut ist. Ja, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen. So wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also noch einmal, wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es immer etwas Gutes. Aber das Entscheidende ist, was wir daraus machen. Was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Wenn ich an die Länder Afrikas denke, ich komme selber aus Afrika, wenn ich an die Länder Afrikas denke, ja, sie haben viel Reichtum und viele Bodenschätze. Aber was machen sie daraus? Es gibt viel Korruption und die Politiker denken an die eigene Tasche anstatt an das Volk. Ja. Und das führt dazu, dass diese Länder, obwohl sie eigentlich reich sind, immer arm bleiben. Also, das heißt, sie machen nichts aus diesem Reichtum. Wenn ich an die Nachbarländer Israels denke, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, ja, sie haben die gleichen Voraussetzungen wie Israel, mit sehr viel Wüste und wenig Wasser. Aber dort ist nichts im Vergleich zu Israel. Als wir in Israel gereist sind, war ich zutiefst beeindruckt von dem, was die Israeliten aus ihrem Land gemacht haben. Ich war sehr beeindruckt zu sehen, wie sie die wenigen Dinge, die da waren, genutzt haben. Ja, ich war zutiefst beeindruckt von dem, was die Israeliten aus ihrem Land gemacht haben. Also wenn Gott uns etwas schenkt, ist es immer etwas Gutes. Aber was das Entscheidende ist, was machen wir daraus? Wenden wir das nun auf uns an. Gott schenkt uns so vieles. Er schenkt uns das Leben. Er lässt uns atmen. Er schenkt uns das Leben. Er schenkt uns Zeit. Er schenkt uns Gesundheit. Er schenkt uns Menschen zur Seite, Ehemann, Ehefrau, Kinder, Enkel, Freunde. Was machen wir daraus? Wie gehen wir damit um? Ja, Gott schenkt uns das Heil in Christus Jesus. Was machen wir daraus? Nehmen wir das an oder schlagen wir das in den Wind? Wenn Gott uns etwas schenkt, ist es immer etwas Gutes. Aber das Entscheidende ist, was wir daraus machen. Der zweite Gedanke, den Gott mir gab, war etwas Geistliches. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, Ja, wer mit Gott unterwegs ist, ist ständig mit Herausforderungen, Nöten, Problemen und Kämpfen konfrontiert. Es ist einfach so. Ja, das ist die Realität der Nachfolge Jesu. Jesus nachzufolgen erspart uns nicht von den Schwierigkeiten des Lebens. Das erspart uns nicht von den Herausforderungen des Lebens. Als die Israeliten auf dem Weg zum gelobten Land waren, waren sie ständig mit Herausforderungen, Nöten, Problemen, Kämpfen konfrontiert. Sie verbrachten 40 Jahre in der Wüste, und die Wüste ist ein Sinnbild für die Herausforderungen des Lebens. Die Wüste ist ein Sinnbild für die Herausforderungen des Lebens. Und wer mit Gott unterwegs ist, ist ständig mit Herausforderungen und Kämpfen konfrontiert. Wir, die wir Jesus nachfolgen, sind in einem gewissen Sinne unterwegs zum gelobten Land. Wir sind unterwegs zu unserer himmlischen Heimat. Und auf diesem Weg müssen auch wir mit Schwierigkeiten, Problemen, Nöten und Kämpfen. Genauso wie Israel auf dem Weg zum gelobten Land in der Wüste mit Herausforderungen, Problemen, Nöten konfrontiert war. Erst wenn wir zu unserer himmlischen Heimat gelangen, dann kommen wir endlich zur Ruhe. Aber auf dem Weg dahin müssen auch wir durch die Wüste. Noch einmal, unser Leben auf dieser Erde gleicht einer Wüstenwanderung. Aber selbst in dieser Wüste sind wir niemals allein. Wir sind niemals allein. Die Israeliten waren niemals allein. Diese 40 Jahre lang in der Wüste, sie waren niemals allein, sondern der Herr war immer mit ihnen unterwegs. 40 Jahre lang von Ägypten bis zum gelobten Land. So heißt es hier in Exodus 13. Ja, und der Herr zog vor ihnen her. Am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und Nacht sehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, nur die Feuersäule bei Nacht. Wer schon mal in einer Wüste gewesen ist, weiß, dass es am Tag sehr heiß ist. In der Wüste, am Tag ist es sehr heiß. In der Nacht ist es sehr kalt. Also, die Wolkensäule diente auch als Schatten gegen die Wolkensäule dient er auch als Schatten gegen die Sonnenhitze. Und die Feuersäule dient als Wärme gegen die Kälte in der Nacht. Man muss sich das vor Augen stellen, wie Gott sein Volk versorgt hat, diese 40 Jahre lang. Die Sonne, ich meine, sie hatten keinen Sonnenbrand. Sie mussten nicht frieren. Wie gut ist dieser Gott? 40 Jahre lang. Ohne zu sprechen von dem Manna, das vom Himmel fiel, Tag für Tag. Wow. Und das tut er heute immer noch, denn er hat sich kein bisschen verändert. So sagt uns die Schrift, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Also, wenn die Herausforderungen in deinem Leben zahlreich und groß werden, kannst du dich in den oberen Gastzimmer, in das Obergemach zurückziehen und besinnen, wie Jesus für seine Jünger Vorsorge getroffen hat. Ich möchte euch alle dazu ermutigen, immer wieder aufs Neue, ob individuell oder als Gemeinde, in diesem Obersaal, geistlich gesprochen, uns immer wieder zurückzuziehen, um darüber nachzusinnen, was Jesus uns aufgetragen hat. In dieser Obergemach, wo er mit seinen Jüngern war, ist sehr viel passiert. Johannes berichtet uns sehr ausführlich davon. Es sind 5 Kapitel insgesamt. Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, Johannes 17. Ja, es war der letzte Abend Jesu mit seinen Jüngern. Er hat mit ihnen das Passa gefeiert. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat sie getröstet. Er hat ihnen das Kommen des Heiligen Geistes versprochen. Er hat für sie gebetet. Aber 3 Dinge aus diesen 5 Kapiteln möchte ich euch heute mitgeben. Und diese 3 Dinge stehen unter dem Deckmantel der Liebe. Das erste ist der Dienst. Wir sind auf dem Weg zu unserer himmlischen Heimat, zu unserem himmlischen Vater. Und auf diesem Weg haben wir von ihm eine Aufgabe bekommen, einen Dienst. Was machen wir daraus? Jeder von uns hat eine von Gott gegebene Aufgabe. Du hast einen Dienst, in den er dich hineingesetzt hat. Sei es zu Hause, als Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter oder in einem Beruf, in der Gemeinde. Wir sollen einander dienen, heißt es. Jesus hat es uns an diesem Abend vorgemacht. Er stand auf und wusch die Füße seiner Jünger. Dies ist ein Vorbild, dem wir folgen sollten. Er sagte selber, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Es heißt aber nicht, dass der Tobi dem Carsten die Füße waschen muss, sondern es ist ein Zeichen des Dienstes, dass wir einander dienen. Also es ist nicht bildlich gemeint, sondern geistlich, dass wir einander dienen. Wir sollen nicht aufhören, einander zu dienen, sei es zu Hause, in unserem alltäglichen Beruf oder in der Gemeinde. Und der Apostel drückt das so aus, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lob das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Amen. Ergibt das Sinn? Oder bin ich so schnell? Soll ich das nochmal wiederholen? Alles klar. Ja, was machst du aus dem Dienst, was Gott dir aufgetragen hat? Trotz aller Herausforderungen, die damit einhergehen, geh in das Obergemach zurück und besinne darüber, was Jesus dir aufgetragen hat. Also das erste war der Dienst, das zweite ist der Friede. Der Friede. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte vorzubereiten. Ja, ein Mensch, der bald stirbt, hinterlässt seinen Lieben immer etwas. Sei es etwas Materielles, Geld oder ein Haus. Aber Jesus hinterließ seinen Jüngern kein Geld, kein Haus, nichts. Wer weiß, was er seinen Jüngern hinterlassen hat? Seinen Frieden. Seinen Frieden. Das Einzige, was Jesus seinen Jüngern hinterlässt, war sein Frieden. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und versage nicht. Er schenkt uns seinen Frieden. Was machst du daraus? Dieser Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist der Friede, der allen Verstand übersteigt. Es ist der Friede, der die Feindschaft zwischen Gott und Mensch geboren hat. Dafür hat Jesus sein Leben am Kreuz gelassen. Dieser Friede ist auch die Grundlage des Friedens untereinander. Frieden zwischen Gott und Mensch, Frieden, ja, da steht es, Frieden untereinander. Mit diesem Frieden schenkt Jesus seinen Nachfolgern Trost inmitten der Herausforderungen des Lebens. Ich habe ja schon von der Wüstenwanderung gesprochen, die wir auch als Christen gehen müssen. Ja, auf unserem Weg zum Himmel müssen wir auch durch die Wüste. durch die Herausforderungen, durch die Kämpfe, die wir zu führen haben, mit allen Schwierigkeiten. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Was machst du aus diesem Frieden? Was Jesus dir geschenkt hat? Lebst du in Frieden mit deinen Mitmenschen? Zu Hause, in deiner Nachbarschaft, bei der Arbeit, in der Gemeinde? Geh in das Obergemach zurück und besinne darüber. Denk darüber nach, was Jesus dir aufgetragen hat. Also das erste war der Dienst, das zweite ist der Friede und das dritte ist die Einheit. Die Einheit, dass wir uns eins sind. Dass wir uns eins sind. Er verwendet ein ganzes Kapitel dafür, indem er für die Einheit seiner Jünger betet. Kapitel 17. Er sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir müssen keine Einheit schaffen. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ich schon mal hier erzählt habe. Ich war in meinem zweiten Bibelschuljahr in einer theologischen Konferenz. Und dort habe ich einen Pastor aus der Ukraine kennengelernt, Vasili. Sofort hat die Chemie zwischen uns gepasst. Aber ich kannte seine Sprache nicht, er kannte meine Sprache nicht. Aber mein Freund, der schon mal hier gepredigt hat, Rudi, der kann Russisch. Also jedes Mal, wenn wir uns unterhielten, war der Rudi da und der hat übersetzt. Und am letzten Tag dieser Konferenz, als wir uns verabschieden wollten, war Rudi nicht mehr da. Wir haben ihn überall gesucht, wir konnten ihn nicht finden. Und jetzt standen wir da. Vasili stand vor mir, ich stand vor ihm. Er spricht kein Deutsch, kein Französisch, kein Englisch. Ich spreche kein Russisch, kein Ukrainisch. Und wir standen da. Und er fing an, für mich zu beten. In seiner Sprache. Er hatte sogar Tränen in den Augen. Er hat mich umarmt und er wollte mich nicht mehr loslassen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe für ihn gebetet. Er hat kein Wort verstanden. Aber wir waren uns eins. Wir waren uns eins. Kein Wort verstanden, aber trotzdem sind wir uns eins. Wie geht sowas? Es geht nur in Christus. Nur in Christus. Nur in Christus. In dieser gleichen Konferenz, es war das Jahr, in dem Russland die Krim angenommen hatte. 2014. Es war in diesem Jahr. Und die aus der Ukraine kamen zu der Konferenz. Die aus Russland kamen auch. Die aus der Ukraine saßen dort. Die Russen saßen dort. Sie haben 3 Tage lang nicht miteinander geredet. Sie sind sich aus dem Weg gegangen. Aber am letzten Tag haben wir einmal gefeiert und es gab Fußwaschung, also bildlich gesprochen, Fußwaschung. Die aus der Ukraine, sie sind aufgestanden, sie sind dort zu den Russen gegangen und haben ihnen die Füße gewaschen. Sie haben sich gegenseitig die Füße gewaschen. Und am Ende haben sie sich in den Arm genommen. Sie haben miteinander geweint, um Vergebung gebeten. Sie waren sich eins. Es ist diese Einheit, von der Jesus hier spricht. Es ist diese Einheit, für die Jesus hier gebetet hat. Wir müssen keine Einheit schaffen, sondern diese Einheit ist schon gegeben, ist schon von Jesus gegeben. In unserem Einssein heißt es hier, soll die Welt erkennen und glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Amen. Was machst du aus dieser Einheit, die Jesus unter seinen Jüngern geschaffen hat? Lebst du in Einheit, trotz aller Herausforderungen, die wir hier in der Gemeinde haben, lebst du hier in der Einheit mit deinen Brüdern und Schwestern? Trotz aller Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, trotz aller Herausforderungen, die wir hier haben, lebst du in Einheit? Geh in das Obergemach zurück und besinne darüber, was Jesus dir aufgetragen hat. Und genau das taten die Jünger. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, wie unser heutiger Predigttext nahelegt, Apostelgeschichte 1, Jesus war nicht mehr unter ihnen. Sie haben ihn gesehen, wie er emporgehoben wurde in den Himmel. Und ein Engel kam und sagte zu ihnen: Ihr Männer aus Galiläa, was macht ihr da? Was steht ihr da und guckt diesen Jesus? Und sie kehrten nach Jerusalem zurück, in das Obergemach. Sie gingen hinein in diesem Obergemach, in dem sie sich aufzuhalten pflegten. Es war etwas wie ein Gottesdienstraum für sie. Dieses Obergemach. Sie kehrten hinein. Sie kehrten nach Jerusalem in das Obergemach zurück, wo sie mit Jesus das Abendmahl feierten und warteten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und was taten sie, während sie warteten? Es heißt hier im Text, sie beteten. Sie beteten. Als die Jünger sich versammelten, geschah das einmütig. Dieser Ausdruck kommt 11-mal in der Apostelgeschichte vor. Ja, ist einer der Schlüssel zum Geheimnis des Segens. Nun macht es Sinn, dass der David sagt im Psalm 133, wo Brüder in Eintracht zusammenkommen, wo Brüder einmütig oder in Einmütigkeit zusammenkommen, dort hat der Herr Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wo Brüder und Schwestern, das muss ich hinzufügen, wo Brüder und Schwestern in Eintracht beisammenkommen, dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ein zweiter Schlüssel sind die Worte, sie blieben beständig im Gebet und flehen. Gott ist dort am Werk, wenn seine Leute beten. Ihr habt nicht verstanden, ich gebe es euch noch einmal. Gott ist immer dort am Werk, wo seine Leute beten. Gott ist immer dort am Werk, wenn seine Leute beten. Das ist bis heute so geblieben. Normalerweise würden wir alles andere tun als beten. Ist das nicht so? Wir würden alles lieber tun als beten. Doch nur wenn wir im ringenden, imständigen, gläubigen, innigen, belebenden, andachtsvollen und gemeinsamen Gebet vor Gott treten oder verweilen, dann wird die belebende, kraftspendende Macht des Heiligen Geistes über uns ausgegossen. Und das ist genau das, was geschah in diesem Raum. In diesem gleichen Raum kam der Heilige Geist auf sie. Die Gebet ist die Atmung des Nachfolgers Jesus. Habt ihr das verstanden? Die Gebet ist die Atmung des Nachfolgers Jesu. Wenn ein Nachfolger betet, dann atmet er. Ihr habt nicht verstanden. Noch einmal. So wie der Fisch im Wasser, in seinem natürlichen Element ist, So ist der Nachfolger Jesu im Gebet in seinem Naturell. Im Gebet atmet der Jünger Jesu. Nimm den Fisch vom Wasser und er hört auf zu atmen, bis er stirbt. So ist es aber mit dem Nachfolger Jesu. Hört er auf zu beten, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er eine geistliche Dürre, erleidet. Man kann nicht genug betonen, dass Einheit und Gebetsfreudigkeit und Gebetbeständigkeit die Vorbedingungen dafür sind, dass Pfingsten kommen konnte. Und ich sage euch, Einheit und Gebetsbeständigkeit sind die Vorbedingungen für eine Erweckung. Es ist so. Sie sind die Vorbedingungen zu einer Erweckung. Letzten Sonntag haben wir von Pfingsten gefeiert. Ja. Hilf mir, Herr. Ich bin völlig aus dem Atem. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Ein neuer Versuch. In dem Text hier heißt es, ja, die Jünger waren mit den Frauen. Mit den Jüngern waren einige nicht namentlich genannte Frauen versammelt. Sehr wahrscheinlich die Frauen, die auch Jesus gefolgt waren. Auch Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder waren zugegen und beteten. Die Frauen. Überall, wo es gebetet wird, werden Frauen genannt, werden Frauen erwähnt. Diese Frauen, die beten. Überall, wo es gebetet wird, werden Frauen genannt. Manchmal frage ich mich, wo bleiben aber die Männer? Auch hier bei uns im Gebetsabend sind Männer eine Seltenheit. Wo bleiben die Männer? Wenn wir die Frauen nicht hätten, die treu im Gebet verharren, würden wir schon dem Feind unterliegen. Überall in meinem Leben haben mich Frauen begleitet. Es gibt Frauen, die mich damals als Student in Bremen kennenlernten. Und diese Frauen, sie beten heute immer noch für mich. Die eine ist gerade 90 geworden. Sie betet immer noch so treu für mich. Diese Frauen. Bleibt dabei, ihr Frauen. Beständig im Gebet. Und ihr Männer, wart bitte auf. Wart auf. Nur einmal, wenn Gott uns etwas schenkt, ist es immer etwas Gutes. Aber das Entscheidende ist, was wir daraus machen. Jesus sagte einmal, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt daraus gemacht eine Räuberhöhle. Ihr habt daraus gemacht etwas anderes. Was machen wir daraus, aus dem, was Gott uns geschenkt hat? Was machen wir daraus? Was wir daraus machen, das ist das Entscheidende. Und letzten Sonntag haben wir von Pfingsten gesprochen. Und Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, ja, hörten wir letzten Sonntag, ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Liebe hat Gott uns in Herz geschenkt. Er hat uns die Kraft des Heiligen Geistes geschenkt. Er schenkt uns seine Besonnenheit. Er hat uns auch die kostbaren Verheißungen geschenkt. Und wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur. Was machen wir mit all diesen Reichtümern, mit all diesen Gütern? Nehmen wir sie in Anspruch oder leben wir, als hätten wir nichts in diesem Leben zu erwarten, als wären wir so arm und so? Was machen wir daraus? Wenn unser Lebenswandel durch die Wüste dich beschwert, dann zieh dich in das Obergemach zurück so wie die Jünger es taten, und besinne darüber, was Jesus dir geschenkt hat, was Jesus dir aufgetragen hat. Und möge der Herr dir seine Kraft und seine Zuversicht und seine Liebe neu ins Herz schenken. Amen.